Schön, dass du hier bist. Man kann ja auch in Deutschland sehr gut Urlaub machen. Wir haben hier das schönste Bundesland der Welt, würde vielleicht der Olaf sagen. Wir haben Berge, Seen. Ne, hier nicht, aber in Deutschland. Ja? Und wir haben auch ganz viele andere tolle Sachen. Ich meine, ich sage immer, Deutschland ist das beste und schönste Land der Welt. Und es gibt hier Demokratie und es gibt soziale Sicherheit, es gibt inneren und äußeren Frieden. Es gibt ein total gutes Schulsystem, Bildungsmöglichkeiten für jeden, Rechtsstaatlichkeit. Und es gibt so viele tolle Sachen, aber man kann natürlich auch hier und da Punkte finden, wo man Kritik übt. Ja, ist richtig, aber im Großen und Ganzen stimmt es. Ich meine, Kritik, wenn du jetzt letztens die Nachricht gehört hast, das Bundesumweltministerium möchte diese CO2-Steuer verhängen und erreichen, dass die Leute mehr Bahn fahren, statt zu fliegen. Und dann hörst du gleichzeitig, dass aus diesem Ministerium die Mitarbeiter im letzten Jahr bis heute mehr als 1000 Flüge zwischen Berlin und Bonn hin und her gemacht haben. Dann fragst du dich, warum fangen die nicht auch schon mal an mit dem Fahren der Bahn, mit dem Fahren mit der Bahn? Aber gut. Ein anderer Fall ist, der mir unter die Finger gekommen ist, da gab es mal einen jungen Richter, Richter auf Probe, noch nicht auf Lebenszeit, und der hatte die Angewohnheit, seine Angeklagten im Gerichtssaal ungebührlich zu behandeln. Mit einer Wortwahl, die nicht angemessen ist, und dass er sie auch anschrie. Und er hat immer deutlich gemacht, dass er schon ganz früh, lange vor dem, sagen wir mal, bevor die Beweisaufnahme abgeschlossen war und die Tatsachen gewertet waren, schon überzeugt war, dass derjenige schuldig sei. Und in einem besonderen Fall hat er den so lange angeschrien, er soll jetzt endlich gestehen, damit die Strafe ein bisschen günstiger wird, damit das Ganze hier mal zu Ende ist. Und dieser Angeklagte hat sich geweigert, hat es nicht getan. Und der Richter hat ihm damit sein Recht auf ein faires Verfahren genommen. Das Recht zu schweigen, das Recht, einen unvoreingenommenen Richter zu haben. Das sind alles Rechtsstaatsprinzipien und das ist erschüttert, wenn ein Richter sich so verhält. Am Ende des Tages war es so, dass er dann, weil er nicht gestehen wollte, den Gerichtsdiener hat kommen lassen. Und er hat gesagt, pass mal auf, du gehst jetzt mal runter in die Zelle und da kannst du mal spüren, wie es ist, wenn du verurteilt bist zu einer Gefängnisstrafe. Und dann ist er natürlich weich geworden und kam wieder hoch und hat dann gestanden. Das Urteil ist später aufgehoben worden und der Richter ist auch wegen Rechtsbeugen verurteilt worden. Gut so, der ist niemals in den Gerichtsdienst, Justizdienst gelangt. Was meinst du, was das für ein Bild für die Bevölkerung gegeben hätte, wenn der Richter auf Lebenszeit geworden wäre? Aber das ist nichts Neues. Wahrlich nicht, es gibt solche Fälle auch schon in der Bibel. Und der Vorfall, um den es mir heute geht, der spielt so ungefähr 58 nach Christus. Du findest das in der Apostelgeschichte, als Paulus in Caesarea gefangen war. Und die Juden hatten so einige Anklagepunkte gegen ihn vorgebracht, Hananias mit so einem Rechtsanwalt namens Tertullus. Und der hat dann diese Anklage vorgetragen gegen Paulus. Und das waren alles fadenscheinige Begründungen, ohne dass es auch Beweismittel gegeben hätte. Es hieß, Paulus sei schädlich, er errege Aufruhr unter den Juden und er sei ein Anführer dieser Sekte der Nazarener. Und er habe auch versucht, den Tempel zu entweihen. Und Paulus hat gesagt, Leute, bringt doch mal Beweise vor, die Leute, die mich gesehen haben, die sollen doch mal erzählen, was ich da gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe, und hat sich ausgezeichnet verteidigt. Nur eine einzige Sache hat er sich als schuldig bekannt. Er hat sich als schuldig bekannt, ja, dass er nämlich Gott diene nach dem Weg Jesu. Und dass er die Hoffnung habe auf die Auferstehung der Toten. Und an dieser Stelle beginnt der Text, den ich mitgebracht habe. Das findest du in der Apostelgeschichte 24, 22 bis 27 und heute wird nur gehört, nicht gelesen. Felix aber, das ist der Statthalter, vor dem er stand. Felix aber zog die Sache hin, denn er wusste recht gut um diese Lehre und sprach, wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden. Er befahl aber dem Hauptmann, Paulus gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen. Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen. Er hoffte aber nebenbei, dass Paulus ihm Geld geben werde. Darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm. Als aber 2 Jahre um waren, kam Portius Festus als Nachfolger von Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück. Das muss man sich mal vorstellen. Also von Rechtsstaatlichkeit keine Spur. 2 Jahre lang zieht dieser Felix den Prozess gegen Paulus hin, ohne sein Versprechen über die Sache einzulösen, jemals über die Sache zu entscheiden, jemals einzulösen. Und allein schon die Ankündigung, dass er von einem bestimmten Erscheinen einer bestimmten Person diese Entscheidung abhängig, also den Entscheidungstermin abhängig machen wollte. Wie komisch ist das denn? Das entlarvt doch, dass er das nicht ernst gemeint hat. Was hatte dieser Oberst mit der Sache zu tun? Warum verband Felix das mit diesem Erscheinen? Gab es keinen Zusammenhang? Obwohl, manchmal kenne ich das auch so. Mir persönlich geht es so, ich ertappe mich immer wieder dabei, manche Entscheidungen von so völlig absurden, anderen Umständen abhängig zu machen. So nach dem Motto, wenn die Bayern morgen gewinnen, dann werde ich mich so oder so entscheiden oder dann werde ich mich entscheiden. Völliger Quatsch. Welche Beweggründe hatte wohl der Felix, die Sache zu vertagen? Auf den ersten Blick scheint es ja so, als würde er sich wirklich dafür interessieren, für das Anliegen des Paulus, also die Botschaft über Jesus Christus und die Auferstehung der Toten. Die Bibel drückt es so aus, dass er recht gut um diese Lehre wusste, also er war informiert. Er muss sich wohl damit beschäftigt haben. War also ein potenzieller Kandidat für eine Bekehrung zu Jesus Christus? Andererseits sagt der Bericht, dass er erschrak, als Paulus über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit, das zukünftige Gericht sprach. Aus welchen Gründen mochte er wohl erschrocken sein? Das klingt sehr danach, dass er sich vielleicht ertappt fühlte oder dass diese Themen ihn belasteten. Und ein Blick auf seine Persönlichkeit untermauert diese Vermutung. Wir wissen nämlich einiges über den Felix, und nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus Dokumenten, überlieferten Dokumenten von jüdischen Geschichtsschreibern. Und dort wird er als Mann niedriger Geburt beschrieben. Er war ein freigelassener Sklave, der seine hohe Position als Statthalter des Kaisers nur deshalb bekommen hatte, weil er einen einflussreichen Bruder am Hofe des Kaisers hatte. Ein Günstling. Und so wurde er zum Prokurator ernannt. Das ist in Personalunion, in einer Person, Politiker, Richter und Oberbefehlshaber über die Truppen. In Vertretung des Kaisers mit allen Vollmachten. Allerdings wird über ihn als willkürlichen, grausamen und gierigen Machthaber berichtet. Tacitus schreibt, er übte das Amt eines Königs mit dem Geist eines Sklaven aus. Kein Wunder also, dass er bei dem Stichwort Gerechtigkeit und das zukünftige Gericht erschrak, weil er da wahrscheinlich an seine Taten erinnert worden ist. Und mit Enthaltsamkeit scheint es auch nicht so weit her gewesen zu sein. Er hat dreimal geheiratet und sich immer wieder in hohe Familien eingeheiratet. Es waren alles Prinzessinnen. Eine davon war sogar die Enkelin von Antonius und Kleopatra. Das lässt darauf schließen, dass er stets seine Karriere im Blick hatte. Wenn es um eine neue Ehe ging, Enthaltsamkeit spielte da sicherlich keine große Rolle in seinem Leben. Und der Text spricht davon, dass er sich einen Vorteil von seiner Vorgehensweise versprach. Er hoffte, dass Paulus ihm Geld für seine Freilassung oder für ein günstiges Urteil geben würde. Und das ist auch der Grund, warum ihn wahrscheinlich immer wieder kommen ließ, um sich auch vielleicht, ja, und um sich bei Paulus beliebt zu machen, ihn dann unter leichten Gewahrsam nahm. Und mit den Juden wollte er sich auf der anderen Seite aber auch nicht verscherzen. Denn selbst als er gar nicht mehr für den Fall zuständig war und von seinem Nachlöser abgelöst wurde, sorgte er dafür, dass Paulus nicht freigelassen wurde. Ich finde es auch interessant, dass er einiges über die Lehre Jesu wusste. Und insbesondere wird ja erwähnt, dass er auch am Beginn im Beisein seiner Ehefrau Drusilla, die eine Jüdin war, den Paulus über den Glauben an Jesus Christus anhörte. Das bedeutet für mich nichts anderes, als dass hier ein Heide und eine Jüdin über 2 Jahre lang eine exklusive Evangelisation erfahren haben von Paulus. Insgesamt darf man sicherlich zusammenfassen, dass Felix nicht von ehrbaren und gerechten Motiven geleitet war, sondern stets nur den eigenen Vorteil im Blick hatte. Bestechung und Berechnung waren seine Methoden, um seine Ziele zu erreichen. Und das lässt auch den Schluss zu, dass sein Interesse am Glauben und an der Lösung durch Jesus Christus wohl nur rein akademischer Natur war. Ein entscheidungsschwacher Mensch, getrieben von Eigennutz und Geltungsdrang. Und ein schlechtes Vorbild. Ich meine, wie muss dieses Verhalten gewirkt haben auf die Bevölkerung, auf sein Umfeld? Da wird nicht viel Vertrauen in seine Rechtsprechung bestanden haben. Tatsächlich wird man sich in jedem Fall genau überlegt haben, wie man sich den Felix jetzt günstig gesinnen kann. Genau überlegt haben, mit welchen unlauten Mitteln und Methoden bei ihm landen konnte, um das beste Ergebnis für sich selbst zu erzielen. Welche Ungerechtigkeiten damals unter dem Felix stattgefunden haben mögen. Wer viel Geld und viel Einfluss hatte, der hatte natürlich auch die besten Karten. Also musste jeder schauen, dass er möglichst viel Geld und Einfluss hatte. um in diesem System bestehen zu können. Wer aber arm war oder arm wurde, der hatte nicht die besten Karten. Rechtsunsicherheit und mangelndes Vertrauen in die Justiz führten auch sicherlich zu Selbstjustiz und Selbstgerechtigkeit. Außerdem haben die Menschen diesen Erfolg gesehen vom Felix und werden sicherlich gedacht haben oder versucht haben, den mache ich nach. Wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und so verfestigen sich schlechte Vorbilder mit ihren negativen Tugenden in einer Gesellschaft. Wie viel Leid und Qualen wird der Felix wohl verursacht oder verschlimmert haben? Wie viel Mutlosigkeit und Angst mögen damals innerhalb der Bevölkerung, der gesamten Gesellschaft in seinem Einfluss- und Machtbereich die Menschen beherrscht haben? Bestechlichkeit als Normalität? Oberflächlichkeit und Schmeicheleien als normale Umgangsformen? Kennen wir das auch heute noch? Klar, wenn man sich so in der Welt umschaut, da kommen mir schon ein paar Beispiele in den Sinn, wo Menschen nur nach ihren eigenen Vorteilen handeln, ihrem Eigennutz oder auch ihrem Eigensinn freien Lauf lassen. Parteiisch entscheiden, bestechlich leben, die Interessen anderer vollkommen ignorieren. Trump, Putin, Erdogan, das sind so Leute, Kim Jong-un, die ich auf diese Liste vielleicht setzen würde, Liste der ungerechten Machthaber. Und ich? Naja, wenn ich mich mit diesen Leuten so vergleiche, dann finde ich, dass ich ganz gut wegkomme. Also wirklich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Entscheidung von ungerechten und egoistischen Motiven abhängig mache. Aber wirklich immer. Und bei dir? Jedenfalls bemühe ich mich darum und hoffe sehr, dass, falls es mal so sein sollte, dass ich Menschen um mich herum habe, die mich darauf aufmerksam machen und mir helfen, das zu überwinden. Und ich wünsche mir, dass du das genauso siehst. Andererseits dieses lange auf die Bank schieben. Entscheidung vermeiden oder hinauszögern, das kenne ich gut. Ich wusste damals nach dem Abitur überhaupt nicht, was ich machen sollte mit meinem höchsten deutschen Bildungsabschluss. Den Müll raustragen, die Waschmaschine bestücken, das Auto waschen, das sind so kleine Beispiele dafür, wie lange das manchmal dauern kann, bis ich mich entscheide. Noch schlimmer ist das mit dem Staubwischen oder der Steuererklärung. Na gut, die Steuererklärung mache ich irgendwann, aber mit dem Staubwischen weiß ich gar nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe. Welche Entscheidungen schiebst du so vor dir her? Soll ich mir ein neues Auto kaufen? Wenn ja, was bedeutet das für die Menschen um mich herum? Fällt vielleicht deswegen der Urlaub flach, der nächste? So ein bisschen sparsamer sein, ein bisschen kürzer treten, weniger Freizeitaktivitäten mit den Kindern beim Essen sparen, weniger spenden? Sind all deine Entscheidungen von Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit, dem Wissen, das künftige Gericht getragen? Soll ich das mit dem Arbeitszimmer beim Finanzamt versuchen? Obwohl es eigentlich nur das Bügelzimmer ist, aber wer soll das schon kontrollieren? Obwohl, ist das gerecht gegenüber all den anderen ehrlichen Steuerzahlern? Wie soll ich denn nun mein Testament gestalten? Eigentlich finde ich schon richtig, wenn ich alle Kinder gleich bedenke und berücksichtige alle Kinder gleich. Aber andererseits, der Junge, der hat mich wirklich schon schwer enttäuscht. Der hat nie auf mich gehört und ganz anders meine Kleine. Die war immer fleißig, ordentlich und hat auch auf den Papa gehört. Die coole Schalterbedienung in der Bank, die hat es mir wirklich angetan. Muss ja nichts Ernstes draus werden, ist nur ein Kaffee. Da wird schon nichts passieren, wenn doch, wäre das enthaltsam? Vor allen Dingen gegenüber meiner Frau und meinem Ehepartner gegenüber ehrlich und gerecht. Wie würde Gott all mein Verhalten, alle meine Entscheidungen aus 50, 60, 70, 80 Jahren beurteilen, wenn ich eines Tages vor ihm stehe? Im künftigen Gericht, von dem der Paulus beim Felix und seiner Frau gesprochen hat. Und welche deiner anstehenden Entscheidungen erschrecken dich vielleicht sogar? Stell dir vor, du musst darüber entscheiden oder mindestens mitentscheiden, wenn die Ärzte über das Leben einer deiner Lieben zu entscheiden hätten. Was ist, wenn die Entscheidung dein Leben verändert? Wenn du auf die gewohnten Dinge, insbesondere Annehmlichkeiten, verzichten musst? Was, wenn es unbequemer für dich wird? Auf welche Schule schicke ich meine Kinder, welchen Arzt und welches Krankenhaus wähle ich für meine Behandlung aus? Wie wird sich das auswirken? Was wird auf mich zukommen, wenn ich mich für den neuen Job entscheide? Werden Aufgaben und Pflichten auf mich zukommen, denen ich nicht gewachsen bin? Oder komme ich in schwierige Situationen, wie zum Beispiel mit der Frage, ob ich samstags arbeiten gehen soll? Wollte ich doch eigentlich jeden Samstag den heiligen Tag feiern möchte. Den Ruhetag, den biblischen, halten will. Kommt vielleicht sogar Entbehrung oder Leid auf mich zu, wenn ich mich entscheide, in der Flüchtlingshilfe tätig zu werden? Werde ich das überleben, wenn ich als Missionar in die dritte Welt gehe? Welche meiner Entscheidungen innerhalb der Familie oder der Ehe verursachen nur Widerstand und Streit, wenn es darum geht, in die andere Stadt zu ziehen, weil da gibt es gerade ein günstiges Baugrundstück? Was wird geschehen, wenn ich mich so oder so entscheide? Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass es am Ende völlig egal ist, wie du dich entscheidest. Völlig gleichgültig. Gott ist das wahrscheinlich vollkommen egal, weil er mit jeder deiner Entscheidung zurechtkommt. Er kann damit umgehen, er kann das verkraften. Schließlich könnt ihr auch damit leben, dass du dich gegen ihn entscheidest und nicht mit ihm leben möchtest. Gegen Jesus. Es würde ihn nicht fröhlich stimmen, und ich möchte nicht wissen, wie oft das im Laufe der Geschichte zwischen Gott und den Menschen vorgekommen ist. Denk nur mal an die beiden Räuber am Kreuz bei Jesus. Der Linke hat es auch nicht getan. Ich bin mir sicher, nicht eine Entscheidung, die jemals getroffen wurde oder nicht oder noch getroffen wird, könnte Gott davon abhalten, ans Kreuz zu gehen und es wieder zu tun. Nicht eine. Er hat dich schon immer geliebt, noch bevor du geboren wurdest. Er würde immer ans Kreuz gehen. Aber für dich und all die Menschen um dich herum, ist es schon wichtig, wie du dich entscheidest. Richtig wichtig. Und zwar, weil es für deine Beziehungen zu diesen Menschen und zu Gott wichtig ist. Weil es von Bedeutung ist. Und weil die Menschen sehen, was du tust. Und wie du handelst und wie du dich entscheidest. Ich will das mal mit ein paar Worten der Bibel ausdrücken. Die Bibel ist ja nichts anderes als eine Manifestation des Willens und der Prinzipien Gottes. Und ich glaube, wenn du in der Bibel keine Stelle findest, die deiner Entscheidung ausdrücklich entgegensteht, spricht doch nichts dagegen, gegen diese eine oder andere Entscheidung. Aber wenn du dich daran erinnerst, was Jesus gesagt hat über das wichtigste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, dann liegst du immer richtig. Paulus schreibt an die Korinther, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, egal. Tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig. Sowohl für die Griechen als auch für die Juden, als auch für die ganze Gemeinde, also für alle, die euch sehen. Trachtet danach, in allen Dingen allen zu gefallen. Und zwar nicht dadurch, dass ihr den eigenen Vorteil sucht, wie der Felix, sondern den Vorteil der vielen, dass sie gerettet werden. Psalm 85 sagt oder erklärt, dass Gott denjenigen, die auf ihn hören, Frieden schenkt. Also auch Frieden mit den eigenen Entscheidungen. Gottes Hilfe ist denen nahe, die ihn fürchten, das heißt denen, die ihn kennen und lieben. Dann wird das Land, so heißt es dort, also das Leben überhaupt ist gemeint, von Ehre erfüllt. Und dann heißt es, Güte und Treue begegnen einander und Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Bei dem Felix finde ich nichts von alledem. Wenn ich mir den und sein Verhalten gegenüber dem Paulus so anschaue, dann fällt mir noch was auf. Zwar verschleppt er die Entscheidung über den Fall des Paulus und hat den Prozess unentschieden gelassen, aber es ist mir dabei bewusst geworden, diese Prozessverschleppung bedeutet eigentlich noch viel, viel mehr. Wenn man genau überlegt, dann hat der Felix doch eine Entscheidung getroffen. Er hat nämlich die Entscheidung getroffen, keine Entscheidung zu fällen. Ist das nicht noch viel schlimmer? Als sich für den einen oder anderen Weg zu entscheiden, Unentschlossenheit, selber nicht wissen, wo es mit mir langgehen soll, keine Entscheidung zu treffen und vielleicht später einmal, wenn es viel zu spät ist, der guten Gelegenheit hinterher zu trauern. Hätte ich doch damals die Bewerbung abgeschickt, wer weiß, was daraus geworden wäre, welche Karriere hätte ich gemacht. Hätte ich doch damals das Mädchen oder den Jungen angerufen, wer weiß, vielleicht wäre das die große Liebe geworden. Hätte ich doch damals die Versöhnung mit meinem Freund oder meiner Freundin gesucht. Wer weiß, wie viel Spaß und Freude wie heute noch hätten, ob wir heute noch befreundet wären. Hätte ich damals meinen Kindern die Drogen verboten, wer weiß, vielleicht hätten sie sich heute nicht in die Abhängigkeit entwickelt. Und dann ist mir noch was bei dem Felix aufgefallen. Er hat sich ja nicht nur entschlossen, den Fall des Paulus nicht zu beenden. Er hatte sich, wahrscheinlich sogar zusammen mit seiner Frau, zusätzlich dazu entschlossen, sich nicht von Paulus bekehren zu lassen. Sich nicht auf den neuen Weg zu begeben mit Jesus Christus. Am Ende dieser intensiven 2 Jahre der Missionstätigkeit des Paulus für Felix und Drusilla stand eben leider keine Bekehrung, keine Umkehr. Denn andernfalls hätte die Bibel mit Sicherheit davon berichtet. Ich meine, schließlich erwähnt der Text hier 2 Personen mit Namen. Im Zeitraum eines wichtigen Lebensabschnitts von Paulus. Gerade deren Bekehrung, deren Erlösung wäre eine wichtige Nachricht gewesen. Für die Menschen damals und für die Menschen heute. Richtig, richtig wertvolle Nachricht, die einem zum Nachdenken und seinem Leben mit Jesus animieren könnte. Ist das vielleicht auch eine deiner Entscheidungen, die du noch nicht getroffen hast? Schiebst du die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, dieses Leben, deine Existenz, Jesus Christus zu übergeben, vor dir her? Besuchst du schon seit einiger Zeit, vielleicht schon seit Jahren, einen Gottesdienst, in irgendeiner Gemeinde, regelmäßig, gehst vielleicht zu einem Hauskreis, hast es aber bisher immer wieder vertagt, dich mit dieser Frage zu beschäftigen. Dich für Jesus zu entscheiden, ihm dein Leben zu übergeben, dich taufen zu lassen. Lass es nicht so weit kommen, wie Felix und Drusilla, dass am Ende deines Lebens nichts darüber zu berichten ist. Lass es nicht so weit kommen, dass die Menschen um dich herum nichts von dem wahrnehmen und erkennen, was dich durch eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus bewegt und verändert. Lass es nicht so weit kommen, dass die Menschen, die nach dir kommen, nur sagen können, schade, hätte er oder sie sich doch für Gott entschieden. Was für ein Unglück. Keine Erlösung gefunden. Wie bei Felix, dem Unglücklichen. Lass uns zusammen beten. Ich bitte euch aufzustehen. Ja, Herr, wir wissen, dass du da bist. Wir wissen, dass du jetzt hier mitten unter uns bist und dass du jeden Einzelnen mit deinen liebevollen Augen anschaust und dass du jede seiner Entscheidungen mitträgst, dass du mitgehst, Herr, und dass du nur darauf wartest, wenn die Entscheidung für dich noch nicht gefallen ist, dass sie kommt, denn du hast sie schon lange getroffen, Herr. Du hast schon jeden Einzelnen hier im Raum geliebt, bevor er überhaupt geboren war und war schon am Kreuz, bevor wir überhaupt auf dieser Welt waren, Herr. Und es hätte dich nichts davon abbringen können. Das kann es auch heute nicht, Herr. Und ich bitte dich einfach für alle hier heute, segne sie bei ihren Entscheidungen. Hilf ihnen, die richtigen Motive zu finden und das Richtige zu tun vor deinen Augen und vor den Menschen, Herr. Und jeden Einzelnen in deine Arme zu nehmen, für jetzt und in alle Ewigkeit. Im Namen Jesu. Amen.